Vis-à-vis.
Hallo Frau Nokun, ich grüße Sie.
Hallo.
Sie beschäftigen sich wissenschaftlich mit Verschwörungstheorien. Ist Ihnen schon mal eine untergekommen, die Sie überzeugt hat?
Ehrlich gesagt nicht, vor allem weil es mittlerweile auch Verschwörungserzählungen gibt, die sich so um meine Person drehen. Also gerade im Milieu von Leuten, die es nicht so gerne haben, wenn man wissenschaftlich untersucht, was sie so machen und was sie so an Falschinformationen verbreiten, wird dann gerne zum Gegenschlag ausgeholt. Und da werden teilweise ziemlich üble Sachen über mich verbreitet und das hat mich bis jetzt nicht überzeugt. Das hat mich aber ehrlich gesagt auch ziemlich traurig gemacht, beziehungsweise das hat dann Folgen, dass man bedroht wird, auch aus diesem Milieu.
Welche Rolle spielen denn Ihrer Beobachtung nach Verschwörungstheorien in den aktuellen gesellschaftlichen Debatten, die uns da gerade alle umtreiben und manchmal auch um den Schlaf bringen?
Aus meiner Sicht spielt das schon eine ziemlich große Rolle. Wir wissen auch aus Untersuchungen, dass so ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung empfänglich sind für Verschwörungserzählungen, natürlich immer in unterschiedlichem Ausmaß. Aber ich meine, wir haben es ja alle während Corona erlebt, dass Leute aus dem Umfeld, manchmal sogar aus der Familie, aus dem Freundeskreis plötzlich an sehr drastische Verschwörungserzählungen glauben und das natürlich auch konkrete Folgen hat. Ja, also im Fall der Pandemie dann auch Entscheidungen beispielsweise zur Impfung oder zum Verhalten davon abhängig gemacht werden. Und da kursieren ja auch sehr drastische Falschinformationen dann sehr schnell, wo Menschen glauben, dass die Wissenschaft im generellen Teil einer Verschwörung wäre, dass man wissenschaftlichen Informationen nicht mehr glauben kann. Und Medien werden sehr gerne auch in ein verschwörungsideologisches Weltbild aufgebaut. Und das kann dann auch eine sehr toxische Wirkung haben, dass Menschen dann ohne große Prüfung dann Dinge glauben, die offensichtlich falsch sind und Faktenchecks auch grundsätzlich ablehnen, weil diese Akteure dann eben behaupten, ja, Faktenchecker und Wissenschaftlerinnen wären Teil einer großen Verschwörung. Damit kann man sich die Welt natürlich auch sehr einfach machen.
Sie sagen es, jetzt ist, muss man auch dazu sagen, dass der Begriff Verschwörungstheorie ja von manchen auch als Kampfbegriff genutzt wird für Leute, die eine andere politische Meinung haben. Aber natürlich ist nicht jede andere politische Meinung gleich eine Verschwörungstheorie. Was macht denn den Unterschied aus?
Ja, also gerade in der Demokratie ist es natürlich wichtig, dass man Kritik übt, auch an Institutionen, auch an Parteien, auch an Dingen, die vielleicht nicht gut laufen in unserer Gesellschaft. Bei einer Verschwörungserzählung meint man aber ein Weltbild, wo man davon ausgeht, dass alles auf jeden Fall durch eine große Verschwörung gesteuert wird und das auch nicht mehr hinterfragt wird. Ja, also man muss ja sagen, es gab ja auch wahre Verschwörungen immer wieder in der Geschichte. Man kann ja beispielsweise sagen, der Snowden-Skandal war so eine reale Verschwörungen, wo eben die Öffentlichkeit getäuscht wurde oder Dinge unter Verschluss gehalten wurden. Hier muss man aber sagen, das wurde dann eben auch aufgearbeitet von seriösen Journalisten. Da gab es auch Untersuchungsausschüsse und da muss man sagen, das ist eben keine Verschwörungserzählung, sondern das ist Fakt und das lässt sich auch beweisen. Und bei Verschwörungserzählungen muss man aber sagen, dass dieses Element von, können wir das denn wirklich prüfen, ist das denn wirklich passiert, dass das gar nicht mehr vorausgesetzt wird. Man sagt, es gibt auf jeden Fall eine Verschwörung und wenn die nicht bewiesen werden kann, das zeigt dann wieder nur, wie mächtig diese angeblichen Verschwörer sind. Und da muss man sagen, bewegt man sich dann eben in einem geschlossenen Weltbild, wo man einfach auch nicht mehr rauskommt und wo man eigentlich auch ja rational nicht mehr wirklich argumentieren kann.
Ich stelle mir das ja immer so ein bisschen vor wie eine Brille, die ich mir aufsetze und auf die vorher mit Edding ein Raster gemalt wurde. Und alles, was ich jetzt sehe, ordnet sich in dieses Raster ein. Nichts in dem Bild ist mehr zufällig angeordnet, sondern alles an einer Stelle dieses Rasters.
Ja, das beschreibt tatsächlich sehr gut, wie Menschen, die in so ein verschwörungsideologisches Weltbild reingefallen sind, die Welt sehen. Interessant wird es ja auch, wenn man sich fragt, wie sehen die Menschen eigentlich sich selbst, wenn sie eben durch diese Brille beispielsweise in den Spiegel schauen. Und da wissen wir eben aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass da eine ganz starke Aufwertung auch stattfindet. Das heißt, Menschen, die glauben, sie haben so eine Verschwörung aufgedeckt, beispielsweise durch einen Telegram-Kanal im Internet oder beispielsweise durch einen YouTube-Influencer, die werten sich dann systematisch selbst auf. Sie glauben, sie sind Teil einer kleinen Gruppe, die ja besonderen Zugang zu geheimem Wissen hat und das macht natürlich, dass man sich irgendwo besonders fühlt und das macht auch, dass es einem manchmal auch gar nicht so viel ausmacht, wenn alle anderen im eigenen Umfeld, beispielsweise in der Familie, sagen so, du, das ist Quatsch, ich glaube nicht daran, weil das zeigt ja nur, wie besonders man selbst ist, weil man eben ja auf diese angebliche Information gestoßen ist.
Und wir wissen
durch Studien auch, dass Verschwörungserzählungen vor allem dann besonders attraktiv sind, wenn Menschen einen Kontrollverlust erleben. Das heißt, das sind so diese klassischen Krisensituationen, politische Krisen. Das können aber auch Terroranschläge sein oder eben eine Pandemie. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, mir wird so der Boden unter den Füßen weggezogen, dann möchte ich mich an etwas festhalten.
Jetzt ist Corona rum, aber Verschwörungstheorien, die gibt es weiter. Was ist denn derzeit so die wirkmächtigste?
Gerade diese Geschichte, dass grundsätzlich Parteien und Medien Teil einer großen Verschwörung wären und die Wissenschaft auch, das ist etwas, muss man sagen, das hat sich in Teilen der Bevölkerung richtig gehend festgesetzt, was natürlich ein Nährboden sein kann für allerhand weitere Verschwörungserzählungen. Und das wissen wir eben auch aus der wissenschaftlichen Forschung, dass wenn Menschen einmal so in dieses Milieu abgetaucht sind, die einzelnen Geschichten eigentlich austauschbar werden. Ja, und der Plot ist auch immer wieder ähnlich. Die da oben belügen uns. Du darfst niemandem mehr vertrauen, außer diesem einen Influencer oder aber diesem einen Kanal. Und das Problem ist, dass diese Geschichten sehr schnell wechseln. Also da geht es mal um den Krieg in der Ukraine, da geht es mal um Gaza, um Israel, da geht es aber auch immer wieder um die Klimakrise. Und der grundlegende Plot ist aber meistens ähnlich.
Und wer hackt diese Verschwörungstheorien aus? Wer verteilt die Brillen? Wer hat Interesse daran, die Leute so zu verunsichern und aufzuhetzen?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Faktoren, die eine Rolle spielen können. Einerseits gibt es mittlerweile Akteure, die richtig gehend ein Businessmodell entwickelt haben. Also teilweise haben die Online-Shops und verkaufen auch Zubehör, was man für die angebliche Endzeit oder einen angeblich drohenden Bürgerkrieg braucht, oder es wird den Leuten eingeredet, das Wasser wird vergiftet, hier kaufe meine 10.000 Euro teure Wasserfilteranlage, also da lässt sich richtig Geld mitmachen. Oder aber, das sind auch Akteure so aus dem politischen Bereich, vor allem aus der extremen Rechten, die eben natürlich sehen, hier ist ein einfaches Rezept, wie wir unsere Anhängerschaft immunisieren können gegen Kritik von außen, gerade gegen Kritik von der Wissenschaft, wenn es um die Klimakrise geht, oder aber auch Kritik von den Medien, wenn beispielsweise ein Faktencheck gemacht wird zu Aussagen, die man getätigt hat. Und das wird wirklich systematisch als politisches Instrument benutzt, um so eine Anhängerschaft um sich zu scharren, die auch an einem festhält, selbst wenn man lügt.
Und was, wenn es im eigenen Umfeld passiert? Wenn die Nachbarin, der Onkel oder vielleicht sogar eine gute Freundin sich so eine Brille aufsetzt und an Verschwörungstheorien glaubt?
Ja, Beratungsstellen raten immer wieder dazu, erstmal zu schauen, wo steht die Person. Ja, also ist die schon richtig drin im Kaninchenbau sozusagen, hat die sich über Monate oder Jahre da eingegraben, oder aber hat vielleicht jemand was aufgeschnappt und weitergetragen. Wenn jemand was aufgeschnappt hat, irgendwo auf WhatsApp über so eine Gruppennachricht, dann kann man noch mit Faktenchecken argumentieren, weil jemand beispielsweise noch nicht an so eine Wissenschaftsverschwörung glaubt. Ja, also da kann man auch mit Studien noch kommen. Aber wenn jemand schon richtig stark radikalisiert ist, dann sollte man lieber einen Schritt zurückgehen und sich fragen, naja, warum ist das für den anderen so attraktiv? Geht es da um Aufwertung, um Selbstwirksamkeitserfahrung, vielleicht um Anschluss an eine neue Gruppe, Gemeinschaft oder vielleicht auch dieses Gefühl von Kontrollverlust? Und dann sagen Beratungsstellen, dann sollte ich mir Gedanken machen, wie kann ich dieses Bedürfnis auf eine gesunde Art befriedigen und dem sozusagen den Nährboden entziehen. Und das können im Privaten manchmal auch ganz einfache Dinge sein, dass man sagt, man macht wieder mehr was mit den Eltern oder mit den Geschwistern. Oder aber man versucht zu schauen, dass man sie stärker in Gemeinschaften einbindet, die eben nicht toxisch sind. Das ist aber, und das muss man leider Gottes sagen, eben auch ein ziemlich langer Prozess auch, der manchmal über Monate oder Jahre geht. Und das klappt nicht immer. Und es gibt auch immer wieder Fälle, wo Angehörige und Freunde einfach sagen, ich schaffe das nicht und das ist mir auch zu anstrengend, und die Person respektiert auch irgendwo nicht die Grenzen, die ich setze in dem Zusammenleben, was wir haben, und manchmal wird der Kontakt dann eben auch abgebrochen. Aber Beratungsstellen sagen, solange ich da noch eine Chance sehe, sollte ich versuchen, den Kontakt zu halten.
Ich habe diese Woche schon mit Daniela Maurer gesprochen, das ist die Bürgermeisterin der Kleinstadt Golzen im Spreewald, und habe sie gefragt, wie sie in ihrer Kleinstadt nach den vielen politischen Meinungsverschiedenheiten der letzten Jahre wieder ins Gespräch finden will. Und sie war eigentlich sehr optimistisch, mit einer Ausnahme. Sie sagte, Menschen, die sich seit Corona in Verschwörungstheorien verfangen hätten, mit denen sei kein Gespräch auch heute noch nicht wieder möglich. Teilen Sie Ihre Beobachtung?
Ja, ich halte das für eine sehr realistische Einschätzung. Vor allem, wir haben ja eben drüber gesprochen, was ist, wenn jemand aus meinem Umfeld, aus meinem privaten Freundeskreis da abtaucht. Und da habe ich ja einen ganz anderen Zugang, weil ich ja eine persönliche Bindung habe, ja, noch gemeinsame Interessen, private Gesprächsthemen. Und wenn ich aber als Bürgermeisterin quasi versuche, da ins Gespräch zu kommen, dann bin ich durch die Brille des anderen ja unter Umständen selbst Teil einer Verschwörung. Und diese Verschwörungserzählungen funktionieren auch leider immer mit sehr starken Feindbildern. Das heißt, man wird dämonisiert, teilweise wird auch zu Gewalt aufgerufen oder Gewalt wird gut geheißen. Und da muss man sagen, halte ich es auf gesellschaftlicher Ebene eher für eine gesunde Strategie, da irgendwo auch mal eine rote Linie zu sagen und zu sagen, naja, also wenn du Gewalt gut heißt oder dich nicht von Gruppen distanzierst, die das tun, dann ist das Gespräch an dieser Stelle auch vorbei.
Das ist hart.
Ja, das ist hart. Man muss aber sagen, dass wir in den letzten Jahren, vor allem seit Ausbruch der Pandemie, wirklich einen unglaublichen Zuwachs an Gewalt, vor allem gegen Bürgermeister, Bürgermeisterinnen auch auf lokaler Ebene gesehen haben. Teilweise gab es Fälle, wo Leute wirklich bedroht worden sind. Und an der Stelle muss ich sagen, wenn man da weiter im Gespräch bleibt mit solchen Gruppen, obwohl sie zu solchen Mitteln greifen, dann verschiebt sich etwas in unserer Gesellschaft. Ja, also wir müssen uns einfach als Gesellschaft einig werden, dass bestimmte Dinge nicht gehen.
Katharina Nokun, Politikwissenschaftlerin und Buchautorin, heute zu Gast bei Visavi. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.